Werte Freunde des Box-Podcast, in der letzten Folge wurdet ihr Zeuge, wie Eugen und Robert eine Wette abgeschlossen haben. Ein Mann, ein Wort. Viel Spaß mit dem Box-Podcast.
Ladies and Gentlemen, you're listening to the Box-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 167. Es ist der 23.04.2017. Und bevor ich die versammelte Runde begrüße, möchte ich sagen, ich bin ein Mann meines Wortes, ich habe falsch gelegen und ja, ich werde jetzt meine Wette einlösen und somit meinen Mann stehen. Viel Spaß.
Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You're all I've ever wanted. And my arms open wide. Cause you know you just want to say. And you know just what to do. And I want to tell you so much. I love you.
So, wie ihr gehört habt, ich bin ein Mann meines Wortes und habe gesungen. Vielen Dank, Robin Krasniqi. Wegen dir musste ich das tun. Wegen dir. So, und heute mit in der Runde sind auch dabei der Eugen.
Servus, Männer.
Und der Imanu.
Einen schönen guten Abend wünsche ich.
Jo, ja, kommen wir auf den Kampf zu sprechen, weswegen ich singen musste. Abraham gegen Krasniqi. Eugen, du freust dich doch jetzt bestimmt diebisch, dass ich singen musste, oder?
Ja.
Dass du da recht gehalten hattest.
Ja, ich hätte nicht so gerne gesungen, aber ich hätte es natürlich gemacht, ne? Wir schulden sind ja ihren Schulden und ja. Zwei ehrenhafte Kämpfer waren natürlich auch am Samstag im Ring. Abraham gegen Krasniqi. Ja, zum Kampf jetzt an sich. Krasniqi hat die erste Runde für sich entscheiden können, einfach aufgrund seiner Workrate. Aber danach, ja, Runde 2, Runde 3 waren noch eng. Da kann man vielleicht eine noch Krasniqi von geben. Aber im Grunde alles, was danach kam, waren alles Abraham-Runden. Krasniqi, ja, hat zwar schon viel geschlagen, aber so saft und kraftlos konnte Abraham damit überhaupt nicht beeindrucken. Weder vom Skill her noch von sonst irgendwas. Und Abraham hat das extrem klar gewonnen, fand ich. Also auch Krasniqi hat überhaupt gar keine Distanz gefunden, hat dann jede Hand gefressen, den Jab sogar gefressen, ständig von Abraham. Das war schon so krass, dass wenn er fast sagen kann, dass so ab Runde 6, 7 habe ich ja eigentlich schon gedacht, das hat eigentlich wenig Sinn mit Krasniqi, weil er einfach von der Motorik, von den Bewegungen, hat er mir dann überhaupt nicht mehr gefallen. Und ja, hätte man eigentlich auch abbrechen können. Also weil nach dem Kampf sah der gute Robin oder Haxi doch schon ziemlich fertig aus und hat überhaupt keinen guten Eindruck mehr gemacht. Also es war schon hart, das so mit anzusehen. Und ja, verdienter Sieg wie für Abraham, aber Krasniqi hat einfach so für mich so ja gezeigt, oder ich hatte ihn immer so eingeordnet, so unteres Euro-Level, so Und das hat sich einfach irgendwie für mich bestätigt, weil, ja, ich habe vorher schon gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Krasniqi gegen Abraham gewinnt, einfach aufgrund des Mangels an Skills und an Power. Abraham hat mit solchen Leuten, die einfach so relativ skill- und powerlos sind, eigentlich nie große Probleme gehabt. Und das ist dann irgendwo auch eingetreten.
Ja. Ich habe aber halt, gut, ich habe jetzt auch nie Krasniqi für einen super Skiller gehalten. Ich habe aber immer halt trotzdem gedacht, naja, komm, er hat aber eine hohe Workrate und das sollte für einen alten, müden Abraham reichen. Aber da habe ich mich ja ganz schön mit auf den Arsch gesetzt. Das hatte ich, also diesen Verlauf, den hätte ich so echt nicht gedacht, dass dieses Ergebnis geben könnte, so Punktsieg für Abraham, war für mich nicht vollkommen ausgeschlossen. Aber dass das so ein klares Ding war, hätte ich nicht gedacht. Imano, denk ich, bei dir war es wahrscheinlich ähnlich. Oder hättest du jetzt gedacht, dass das Abraham so gut wie jede Runde machen könnte?
Ja, mein erster Eindruck war, wie ich auch hier in der Prognose, glaube ich, im Box-Podcast zumindest abgegeben habe, glaube Split Decision Krasniqi zuerst. Bin dann aber nachher noch mit euch, wenn wir nach dem Box-Podcast noch ein bisschen zusammen weiter geredet, dann noch umgeschwenkt auf Split Decision Abraham. Aber ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich sogar im Box-Podcast dann
auch. Ja, hast du.
Ganz zum Schluss hast du noch gesagt, nee, Abraham.
Du warst dir nicht sicher, sagen wir so.
Alles klar, gut, dann lag ich ja sogar fast richtig, ne? Weil ein Punktrichter hat es ja 114, 115 gehabt. Schade, dass er nicht eine Runde noch mehr für den Krasniqi hatte, dann hätte ich recht gehabt. Aber im Endeffekt, nein, ist es ganz anders verlaufen, wie ich mir das habe vorgestellt. Also die erste Runde, ja, wenn der Kampf weiter so verlaufen wie die erste Runde, dann wäre es ungefähr so eingetreten, wie ich mir das eigentlich auf die komplette Distanz über vorgestellt habe. Aber ja, war natürlich alles andere als das. Ab Runde 4, wie schon richtig erwähnt wurde, eben war eigentlich alles an Abraham. Und ja, Krasniqi war fast in jeder Runde hört. Zumindest sah es so aus, oder auf Balance. Auf jeden Fall sah es sehr unkoordiniert aus, was er da dann gezeigt hat. Nach Treffern von Abraham rannte eigentlich nur weg. Nur in der Rückwärtsbewegung, wenn er mal geschlagen hat, dann ja, Arthur machte dann irgendwie seine Arme breit und sagte so mehr oder weniger, ja komm, hast du nicht mehr zu bieten. Also er konnte Arthur überhaupt gar nicht mit seinen Treffern einschüchtern, geschweige denn auch richtig treffen. Es ging fast alles auf die Doppeldeckung. Kommen klare Treffer von Krasniqi. Und wie gesagt, wenn er mal durchkam, dann hatte das überhaupt gar keine Wirkung. Also man hatte auch so das Gefühl, weiß ich nicht, nach mehreren Runden, dass er Respekt hatte vor den Schlägen von Abraham und selbst auch irgendwie gemerkt hat, so, oh, wenn ich hier mal schlage und treffe, das macht dem Arthur gar nichts. Und nach eigenen Aktionen ist er dann halt immer direkt wieder zurückgegangen, rausgegangen und hat versucht, ja, möglichst wenig dann selbst abzubekommen. Ja, also im Endeffekt schon anders verlaufen, als ich mir das gedacht habe. Und der Sieg war dann in meinen Augen auch dann viel zu klar für Abraham. Also so schlecht hatte ich Krasniqi eigentlich gar nicht im Hinterkopf, wie er es dann an dem Abend umgesetzt hat. Ja, schlussendlich muss man das Fazit ziehen, ist Abraham dann verdient zum Sieger erkannt worden in dem Fight um Krasniqi, ja, mit der nächsten klaren Niederlage. Und ich denke, das ist für Krasniqi dann auch das, sollte das Ende sein, zumindest von irgendwelchen Titelträumen oder Titelambitionen. Arthur sehe ich weiterhin nicht mehr Champion werden. Krasniqi ist dafür einfach ja auch zu schwach. Den Sieg darf man nicht überbewerten, auf gar keinen Fall. Und ja, ich denke, dass wir beide nicht mehr als irgendwo Champion sehen werden oder in einem Titelkampf möglicherweise Abraham natürlich nochmal sehen, aber unabhängig gegen wen es da geht, sollte das, wenn der Gegner auch wieder nur ansatzweise etwas besser ist als Krasniqi, dann ja, sollte Abraham auch wieder Probleme bekommen. Trotzdem Respekt an beide Leute, dass sie das ja, über 12 Runden dann doch abgeliefert haben. War ja doch relativ unterhaltsam noch der Kampf, war jetzt nicht ganz so langweilig, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Nur, dass Krasniqi halt ja nicht so performt hat, wie ich mir das habe vorgestellt an dem Abend. Aber insgesamt noch ein netter Kampf. So, wenn es kein WM-Ausscheidungskampf gewesen wäre, würde ich sagen, es war richtig guter Sport sogar fürs deutsche Boxen, so auf deutscher Meisterschaftsniveau oder vielleicht Europameisterschaftsniveau wäre das ein wirklich gutes Ding gewesen, aber ja, wenn man dann wieder hört, es ist eine WM-Ausscheidungskampf, ne, dann muss man dann auch ja, drüber nachdenken, ob das so seinen Sinn hat. Ne? Also meiner Meinung nach hat das mit WM oder WM-Ausscheidung oder dergleichen überhaupt nichts zu tun gehabt, dieses Niveau.
Ja, das kann man echt so wirklich mit abschließen. Ich meine, was noch als Randbemerkung vielleicht noch hinzufügen, was auffallend war, dass ja überhaupt niemand von Abrahams Team in Form von der Promoterliga oder den anderen Boxern vor Ort war, was ja bei einem ja doch großen Zugwert wie Abraham echt seltsam ist.
Ja, definitiv. Das ist ja, ich meine, Abraham ist vielleicht wahrscheinlich immer noch der stärkste Kämpfer, den Sauerland unter Vertrag hat.
Also und der bekannteste vor allem. Wer kennt Tyro Zeuge? Wer kennt Kulkai?
Ja, genau. Und so jemand wie Zeuge, der sich Weltmeister nennt, ja, aber Abraham gegen Zeuge, wer glaubt denn da, dass Zeuge gewinnt? Also Stand heute. Wahrscheinlich nahezu niemand.
Und sag mal, auszuschließen ist es nicht. Sag ja, ich mal so, Zeuge würde auf jeden Fall gegen Krasniqi gewinnen.
Das so, ja.
Und Zeuge ist die Idee spritziger als Abraham. Also,
Ja, meines Erachtens
wäre auf jeden Fall enger.
Ich glaube nicht, dass er mit Abraham mitkämpfen kann. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass er. Vielleicht in Zukunft, da ist er sicherlich, weil er einfach jünger ist und so. Aber Stand heute, wenn die jetzt, sagen wir, in 3 Monaten kämpfen würden, glaube ich nicht, dass Zeuge gewinnen würde.
Ja, das sind dann auch mal so Duelle, wo Abraham dann so ein bisschen performen kann. Das sind so Gegner, wo, wie eben schon richtig gesagt wurde, keine Power haben. Das war bei Stieglitz so, das war jetzt bei Krasniqi so und das wäre auch bei Zeuge so. Die können Arthur einfach nicht wehtun. Und wenn Arthur keinen Respekt vor dem Gegner hat, dann sieht das so aus wie am Wochenende eben. Ist er ziemlich selbstbewusst und macht dann Mätzchen und kann auch selbst dann mehr Risiko in der Offensive gehen, weil er halt weiß, selbst wenn ich mal abgekontert werde, gut, das wird mich jetzt hier nicht umbringen, das wird mich nicht zu Boden hauen oder sonst irgendwas. Und dann geht er halt nach vorne und macht mehr und boxt befreiter auf, als er das zum Beispiel gegen Kai Frosch getan hat, wo er gemerkt hat nach dem ersten Treffer so, okay, wenn ich hier aufmache, dann und fress was, möglicherweise gehe ich hier schwer K.O. Und dann ja, ist er dann quasi aus dem Vladimir-Modus und macht zu, traut sich nichts mehr und schenkt den Kampf dann ab. Dementsprechend würde ich auch sagen, gegen Zeuge, generell ist das so von der Qualität bei der Boxer vielleicht so ein enges Ding, ne? Aber man kann mir vorstellen, dass die mangelnde Schlagkraft von Zeuge dann den Unterschied möglicherweise ausmacht in dem Kampf.
Aber das ist ja auch ein anderes Thema. Also erstmal,
ja,
dass die Sauerlands sich da waren, krass. Da hat sich dann auch Wegner sehr drüber aufgeregt nach dem Kampf und Abraham auch. Das ist schon irgendwo enttäuscht, weil ich meine, Abraham ist ja immer ein Mann, mit dem wir wahrscheinlich nicht so wenig Geld verdient hatten, damals zur ID-Zeit mit dem Super Six und so. Da wird schon einiges reingekommen sein und das von der finde ich einfach irgendwo auch ein bisschen schade, dass da keiner irgendwie mal Präsenz gezeigt hat. Es geht ja auch ein bisschen darum, wenn die Promoter anwesend sind, ist es vielleicht auch mal ein bisschen gut für die Punktrichter und so, ne? Es kann mir auf jeden Fall nicht schaden, wenn da jemand am Start ist und dass da niemand da war, ist irgendwie schon traurig.
Ich meine, ja gut, andererseits, Krasniqi war ja auch bei vielen Wettanbietern der Favorit. Ich weiß nicht, vielleicht hat aber auch Sauerland selbst nicht dran gedacht, dass Abraham das Ding nochmal gewinnt, weil, nenn mir nochmal einen Grund, warum normalerweise Sauerland eine Purse-Bid an den Konkurrenten abgibt.
Ja, ist schon erstaunlich.
Vor allem, wenn es ein deutscher Konkurrent ist.
Ja. Gute Frage, ne? Wahrscheinlich, weil das Fernsehgeld, was sie kassieren, vielleicht auch nicht mehr so attraktiv und so hoch ist. Und
aber es ist ja, wenn schon hart, wenn du von Sat.1 weniger Geld kriegst als Steinfort vom MDR, was ja nur ein Regionalsender ist.
Ja, ich meine, der Kampf hat, glaube ich, so um die 2 Millionen Einschaltquote gehabt, was ziemlich gut ist für so einen Spartensender, Regionalsender. Also das ist schon außergewöhnlich viel und von daher nicht schlecht. Aber dass sie die Purse mit verloren haben, ist auch schon ein bisschen komisch und zeigt ja auch irgendwo, ja, dass man nicht mehr auf Abraham baut. Ne? Wenn es vielleicht wollen sie nur nochmal abkassieren gegen Ramirez, weil der Kampf wird genauso ausgehen wie der erste. Und ja, vielleicht ist das Ziel, aber ja, ich weiß auch nicht. Das ist alles nicht schön bei Sauerland momentan. Sieht nicht gut aus.
Gut, da möchte ich jetzt, sagen wir mal, da wir heute noch ein paar Sachen zu besprechen haben, auch gar nicht so sehr in die Tiefe mit reingehen.
Genau.
Vielleicht noch ein paar Randbemerkungen, wo du gerade schon gesagt hast, Ramirez hat geboxt, ist ja der Weltmeister, der hat jetzt auch geboxt, hat seinen Titel wie zu erwarten gewonnen. Martin Murray hat auch geboxt, hat einen Punktsieg über, wie hieß er noch? Imano, ich glaube, du hast den Kampf gesehen, ne?
Welchen Kampf habe ich gesehen?
Von Martin Murray.
Beiläufig habe ich ihn gesehen, ja, stimmt. Genau.
War ein Punktsieg, war der verdient?
Ich sag mal so, war ein sehr, sehr eng zu werdender Kampf. Also es kommt darauf an, welche Philosophie von Boxen man hier eher werten möchte. Also Rosado hat eigentlich diktiert, hat viel versucht, Murray hat mehr oder weniger gekontert. Beide hatten ungefähr in jeder Runde, denke ich mal, so die gleiche Anzahl an Treffer drin. Mal war es vielleicht 3-4 mehr von Murray, mal 3-4 mehr von Rosado. Da muss man halt sehen, was möchte man mehr werten. Eher das Pressure, eher den Druck, eher die Ringmitte diktieren, eher das nach vorne gehen oder eher halt die klaren, ganz klaren Treffer von Murray, die Konter, die vielleicht etwas klarer waren als die Aktionen von Rosado. Das ist schwierig. Also, wie gesagt, kann man sich drüber streiten. Ich hatte es Draw auf meiner Scorecard. Ich glaube, die offiziellen Karten waren ziemlich eindeutig für Murray. Gut, war natürlich auch zu Hause in England der Kampf. Es gab auch Leute, ich habe wie gesagt viele Scorings betrachtet von Fans, die mitgescored haben, und da gab es wirklich einige, die hatten Rosado vorne, es gab einige, die hatten Murray klar vorne, es gab auch übelste Streitdiskussionen im Forum deswegen, wer da gewonnen hat und über Scoring und allgemein. Also wie gesagt, es war ein sehr, sehr hart oder schwer zu wertender Kampf. Ich denke, da kann man gar nicht pauschal sagen, der hat jetzt ganz klar gewonnen. Ich denke, das war insgesamt ein sehr, sehr enger Fighting, eine Split Decision oder ein Draw. Für irgendeinen der beiden hätte es gut getroffen. So eine UD für Murray ist in meinen Augen absurd, ist Blödsinn. Und zumal mit 1909, glaube ich, wie es einer gewertet hat, ist absoluter Quatsch. Also so eindeutig war der Kampf auf gar keinen Fall. Ja, Rosado, gut. Natürlich als Auswärtsboxer, ne, in England war dann klar, wenn der Kampf, wenn er nicht komplett dominiert, dann verliert er es. Ist nun mal halt im Boxen so, muss man sich mit abfinden. Aber so gesehen würde ich sagen, enges Ding, gute Leistung von beiden, hätte eigentlich ein Rematch verdient.
Okay. So, dann kommen wir mal zu der nächsten Card, die war in Amerika gewesen, wo der Hauptkampf Berto gegen Porter war, aber auf der Undercard, da gab es noch einen Kampf. Jermell Charlo gegen Charles Hadley um den WBC-Titel im Superweltergewicht, den hast du, glaube ich, auch gesehen, oder?
Nee, den Charlo kommt leider nicht. Ich kann nur was zu Berto gleich sagen. Charlo okay. Leider nicht. Da hat bei mir der Stream etwas gestreikt.
Ah, ja, gut. Ich selbst hat das auch irgendwie mal nur mal ganz kurz reingeguckt.
Ich habe in der Zusammenfassung halt nochmal nachgeschaut, aber wie gesagt, den kompletten Kampf habe ich
nicht. Was hast du in der Zusammenfassung gesehen? Weil das habe ich zum Beispiel auch nicht gesehen.
Ja, schon Charlo, der die ganz klaren Treffer brachte und ein Gegner im Prinzip, der doch relativ chancenlos war. Also ich habe, glaube ich, einen Treffer im Highlight-Video gesehen, den man an den Gegner von Charlo geben konnte, den man attestieren konnte, wo man sagen konnte, okay, war gut. Alles andere, dominanter Charlo und ja, der K.O., der kam dann, ich glaube, in Runde 4 oder Runde 5?
Nee, der war später.
War das noch
später? 9 okay. War das.
Echt?
Okay. Nein, Runde 6 war das. Und der war richtig heftig. Also,
oder
der
Runde 6, ja.
Gut. Der hing dann nur noch so in den Ringseilen. Also das war schon bitterbös. Also schaut euch den K.O. an, der war schon,
genau,
der lag schon mächtig.
Auch 2-3 Minuten ziemlich benommen oder fast schon, ja, vielleicht am Anfang sogar bewusstlos im Ring. Kam dann wieder zu sich, konnte wieder nach 1-2-3 Minuten auf dem Stuhl sitzen. Und ja, ist wohl auch nichts Schlimmeres passiert. Allerdings wirklich ein möglicherweise K.O. des Jahres, was wenn jetzt nichts mehr Krasseres kommt, dann...
Ja gut, wir haben jetzt gerade mal Ende April, da kann noch eine Menge kommen.
Ich sag ja deswegen, falls nichts mehr Vergleichbares kommen sollte. Genau, ist auf jeden Fall ein Anwärter darauf, denke ich, unter den Top 10 wird es bestimmt Jahresende sein, wenn man es wählt. Auf jeden Fall knackig und auch verdient, wie gesagt, also chancenloser Gegner, Charlo eindeutig durch K.O. Und ja, ich denke, von Charlo kann man dann auch in Zukunft noch einiges erwarten, auch wenn der Gegner jetzt keine Weltklasse war, das muss man natürlich auch dazu sagen. Ich glaube, dass der größte Sieg von ihm kam gegen Mundin, ansonsten ja, hat er auch noch nicht allzu viel bewiesen gehabt. Aber trotzdem muss man so einen Mann halt erstmal in der ersten Kampfeshälfte wegmachen.
Ich spoiler mal direkt, der nächste Kampf, der ging ja auch nicht über die vollen Runden, aber den hast du gesehen. Berto gegen Porter, wie fandst du den? Was kannst du jetzt so mal aus der Leistung der jeweiligen Sportler noch so für die Zukunft rausziehen?
Ja, ich muss zuerst mal sagen, der Kampf war sehr schmutzig geführt, gerade von Porters Seite aus. Also wie man ihn kennt, er wühlt sich halt in den Infight hinein und er ging wirklich 4, 5, 6, 7, 8 Mal mit üblen Kopfstößen gegen Berto zu Werke. Das machte ihm, glaube ich, zwei Cuts, einen links, einen rechts. Und einer war direkt über dem Augenlid oben und der hat da Riesenprobleme durch gehabt, der Berto. Der Ringrichter hat nichts ermahnt, überhaupt gar nichts davon, kein Punktabzug für Porter, nichts. Also hat das immer als Exzident stehen lassen. Das war für mich ganz klare Absicht. Spätestens nach dem dritten Mal konnte man sehen, dass der da schön mit dem Kopf immer absichtlich in den Kopf von Berto arbeitet und dementsprechend hätte man da ja durchaus Punkte abziehen müssen oder vielleicht sogar eine Disqualifikation aussprechen können. Also wenn man jemanden, wie gesagt, absichtlich mehrfach verletzt im Ring, weiß ich nicht, warum man das dann so weiterlaufen lässt, ohne dazu irgendwas abzuziehen, irgendwelche Folgen, dass es so einfach so machen kann. Gut, Holyfield damals, ne, hat das auch relativ geschickt immer gemacht. Gut, es ist auch schwierig zu sehen, denke ich mal. Porter macht es geschickt, genau wie Holyfield damals auch, sehr geschickt immer, aber man kennt Porter, man weiß, dass er es öfter macht und in dem Kampf halt, wie gesagt, so oft, dass man es hätte ermahnen und auch sehen müssen und dementsprechend fällt es mir schwer, da jetzt eine ganz klare Wertung zu abzugeben. Berto konnte ja gar keine Linie finden, so wirklich, wenn man eben die ganze Zeit so bearbeitet wird. Was er hätte besser machen können, er hat ihn viel zu oft rangelassen. Er hätte mehr mit dem Jab arbeiten müssen, hätte mehr aus der Distanz rausbleiben müssen. Er hat da überhaupt keine Mittel gefunden, Porter von sich wegzuhalten. Aber wie gesagt, was natürlich auch schwierig ist, wenn da einer reingestürmt kommt und dann direkt mit dem Kopf zu Werke geht, dass du denkst natürlich auch nach, ne? Und hast immer Angst über die nächste Aktion, die kommt und kommst vielleicht nicht dann so wirklich auf den Weg, den du eigentlich boxen willst, weil du dann mental auch abgelenkt bist durch so eine dreckige, schmutzige Schiene, die Porter in dem Fight gefahren ist und dementsprechend möchte ich Berto hier gar nicht allzu sehr kritisieren. Tut mir eigentlich ein bisschen leid, dass er ja so bearbeitet wurde von Porter, aber insgesamt gesehen würde man die Kopfstöße jetzt weglassen, dann war es eine ganz eindeutige Sache für Porter. Also ich glaube, Berto hat nicht eine Runde gewonnen bis zum Abbruch. Ringrichter ist nachher dann dazwischen gegangen, ist nicht K.O. gegangen, der Berto, aber wurde nach sehr harten Treffern dann aus dem Kampf genommen, konnte sich dann auch nicht mehr wirklich zur Wehr setzen. Und ja, wie gesagt, keine Runde gewonnen, Berto. Also unterm Strich schon ein verdienter Sieg von Porter, aber halt mit Fadenbeigeschmack, weil er eben so schmutzig gekämpft hat. Ich hoffe, dass er das in Zukunft abstellt. Das hat er gar nicht nötig. Ich denke, auch ohne diese Kopfstöße hätte er den Kampf gegen Berto schlussendlich dann auch vorzeitig gewonnen.
Gut, dann würde ich sagen, kommen wir auf die Vorschau und schließen den Rückblick ab. Und die Vorschau, das kann man, denke ich, schon so sagen, beinhaltet ja jetzt auch einen, denke ich, der Kämpfe des Jahres, jedenfalls wie die so erwartet werden. Und das ist im Wembley-Stadion mit der sagenumwobenen Kulisse von 90.000 Zuschauern der Kampf von IBF-Weltmeister im Schwergewicht Anthony Joshua gegen Wladimir Klitschko. Also ich muss sagen, ich freue mich wie Hulle da drauf. Und bei uns im Podcast kann man ja auch sagen, sind ja nicht alle Meinungen so gleich verteilt. Da möchte ich doch mal den Eugen fragen, und zwar, wie sieht deine Prognose aus und wieso? Woran machst du das dann fest?
Ja, da hast du vollkommen recht. Die Meinungen sind hier so ein bisschen geteilt. Ich habe vorhin noch mit Tommy geschrieben, der meinte, es würde sein Geld eher auf Wladimir setzen und er denkt, dass Wladimir gewinnt. Ich gehe hier mit Joshua. Und einfach aus dem Grund, Wladimir ist jetzt 41 und länger nicht mehr gekämpft und die letzten Vorstellungen waren auch nicht mehr so berauschend. Also der Kampf gegen Jennings war schon nicht mehr schön, der Kampf gegen Fury überhaupt nicht schön, also aus Wladimirs Sicht. Und ja, jetzt sind im Grunde wieder 2 Jahre vergangen oder anderthalb und der Mann ist 41, hat schon eine Menge Meilen auf Tacho. Vielleicht noch nicht so viel gefressen in seiner Karriere, aber die Meilen sind halt doch da und 41 ist halt auch schon irgendwo ein stolzes Alter und er kämpft halt gegen Joshua, so vielleicht sein stärkster Gegner in seiner Karriere bis jetzt. Joshua ist schon so als Gesamtpaket unglaublich beeindruckend. Ist im Grunde wie so ein junger Wladimir, also von der Athletik brutal groß, schnell, Skill. Da ist einfach irgendwie alles vorhanden und ich gehe da einfach mit der Jugend. Ich meine, gut, Joshua hat jetzt auch noch nicht die ganz starken Leute geboxt, aber so aufgrund seiner Amateurkarriere, aufgrund seiner Anlagen und seiner Jugend würde ich ihn einfach klar favorisieren und ich könnte mir vorstellen, dass er Wladimir vorzeitig schlagen wird. Kann mich auch irren, aber ich finde, Wladimir ist nicht mehr so beeindruckend von der Physis her, wie er mal war. Nicht mehr ganz so der Handspeed da und die Power, finde ich, sehe ich auch nicht mehr so bei ihm, die mal da war. Und ich denke, das ist alles so ein bisschen ihm abhanden gekommen in den letzten Jahren. Was auch nicht verwunderlich ist, also welcher Schwergewichter war, ist in dem Alter wirklich noch auf dem Level gewesen und hat den Handspeed, die Power gehabt. Also ich denke, das ist einfach irgendwo so ein natürlicher Prozess, dass er dann abbaut und Joshua ist jetzt so in der Blüte seines Schaffens unverbraucht, mit allem ausgestattet, was man so braucht. Und von daher würde ich einfach hier mit Joshua gehen. Aber ich kann mich auch irren, also hundertprozentig sicher bin ich mir auch nicht, aber es spricht einfach so viel für Joshua. Ich weiß nicht, seht ihr es anders?
Genau, Emanuel, hältst du dagegen?
Nee, absolut nicht. Ich habe mir jetzt die letzten Tage nochmal wirklich intensiv Gedanken über diesen Kampf gemacht und bin da doch zu einer eindeutigen Entscheidung eigentlich gekommen. Ich habe eigentlich überhaupt, ich sehe keinen Weg, also keine Möglichkeit wirklich, wie Klitschko den Kampf schlussendlich für sich entscheiden möchte. Das Problem bei Klitschko ist auch, man muss ganz ehrlich sein, er hat in seiner ganzen Karriere, wenn man das mal schaut, bestimmt zu 80 bis 85% immer gegen kleinere Leute geboxt. Und wenn die mal größer waren, waren sie arg limitiert. Das war zum Beispiel ein Wach, der boxerisch limitiert ist. Das war ein Austin, der mehr oder weniger ein Bum ist. Man muss das so knallhart sagen. Das war
ein Fury.
Das war ein... Pass auf, ich gehe weiter. Das war ein Pulev, der keine Schlagpower hat. Durch den konnte der durchmarschieren. Ja, auch ein sehr limitierter Mann. In der Hinsicht, gegen Wladimir brauchst du in der Regel Power, um ihn zu beeindrucken. Wenn du Fury heißt nicht, gut, er hatte die Größe und den
Speed.
Den Speed, genau, das Movement, ganz einfach, um Klitschko alt aussehen zu lassen. Joshua bietet die gleiche Größe, er bietet vielleicht vom Körper her sogar Vorteile, finde ich. Joshua ist eindrucksvoller für mich vom Körperbau her als Klitschko. Die Reichweite ist sogar noch einen Tick länger bei Joshua. Er hat natürlich nicht den Speed vielleicht von Fury, aber er ist für seine Größe auch unheimlich schnell. Ich weiß nicht, ob die sich da viel nehmen, Klitschko und Joshua, das ist identisch. Und er hat eben diese unheimliche Power, vor der Klitschko sich fürchten muss, auf jeden Fall. Sicherlich kann man auch sagen, Wladimir hat auch Power. Natürlich hat er die. Aber man weiß, wenn man Klitschko kennt, wie er eben mit Leuten umgeht, die Power haben. Da ist er meistens sehr vorsichtig, zurückhaltend. Meist auch ein bisschen ängstlich und in Deutschland konnte er halt 10 Jahre, meist natürlich auch gegen kleinere Gegner, das ist gerade, was ich ansprechen wollte, immer seine Komfortzone aufbauen. Immer wenn der Gegner vielleicht rankam, wie gegen Povetkin zum Beispiel oder gegen andere Boxer, ganz egal, stehen lassen, runterdrücken, clinchen, abklammern, mit Heimschiedsrichter auf seiner Seite, wo das nie ermahnt wurde. So, und jetzt hast du eben einen Mann, der eben die gleiche Größe hat, wie du körperlich im Vorteil ist, unheimliche K.O.-Power hat, dazu noch technisch gut ansehnlich boxt, auch nicht langsam ist und boxt auswärts, wo du eben nicht in diese Komfortzone kommen wirst. Du wirst ihn auch nicht runterdrücken können, du wirst ihn nicht klammern können, weil er das von der Physis gar nicht zulässt, Joshua. Da wird er Mittel und Wege finden, das zu unterbinden. Und selbst wenn Klitschko einen Weg finden sollte oder würde, in den Clinch zu kommen, würde er das nach 3-4 Runden dann durch einen Punktabzug spätestens erfahren, dass dieser Weg nicht der richtige hier im Ausland ist. Und dementsprechend wird das auch keine Option sein für Klitschko. Also er wird nicht in seine Komfortzone kommen. Und es gab die ganze Liste in seiner Laufbahn durchgegangen, die er geboxt hat, und ich bin auf keinen einzigen Mann gestoßen, der ähnlich war wie Joshua. Nicht einen, der dieses Gesamtpaket mitbringt. Der Typ wird Klitschko mit Sicherheit unter Druck setzen wollen. Davon gehe ich mal aus. Muss er zwar nicht, weil er zu Hause boxt, könnte es auch ein bisschen ruhiger angehen lassen, aber ich gehe mal davon aus, dass er einen eindrucksvollen Sieg landen möchte, vorzeitig, und dann wird er Klitschko unter Druck setzen. Und wie reagiert Klitschko dann auf sowas? Ein Mann, der auf dich zurollt, der auch genau die gleiche Größe hat, physisch mindestens gleichwertig ist, wenn nicht sogar stärker ist, der Power hat, den du nicht clinchen kannst, auswärts, wo du den Ringrichter nicht auf deiner Seite hast. Wie reagiert Klitschko dann, wenn er gepresst wird von so einem Typen? Wenn er nicht in die Komfortzone kommt. Das hat er noch nie gefaced. In seiner ganzen Karriere nicht. So ein Mann. Und ich meine, dass Klitschko auseinanderbrechen wird, früher oder später. Der braucht einfach seine Komfortzone und seine Dirty Tricks, um in der Defensive stabil zu sein. Und wenn er das halt nicht ausspielen kann, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass der Kampf allzu lange dauert. Dafür ist Joshua dann einfach als Gesamtpaket auch zu gut. Klitschko, ich weiß nicht, er hat die einzige Möglichkeit, er muss früh irgendwie Joshua beeindrucken.
Da wollte ich jetzt gerade dich nämlich schon mal fragen, was müsste denn Klitschko machen quasi, um Joshua seinen Gameplan aufzudrücken?
Ja, wie gesagt, da gehe ich von aus, dass die einzige Möglichkeit, wo eine Chance ist, der einzige Weg, den ich sehe, ist früh Druck machen, so Boxen wie gegen Pulev. Einfach versuchen, den Gegner einzuschüchtern, mit absoluten Volltreffern am Anfang, direkt Risiko gehen, entweder ich oder du. Das ist so die einzige Möglichkeit, die ich sehe, wie er Joshua möglicherweise so aus seinem Rhythmus bringen kann. Der Typ ist noch ohne Niederlage, der hat im Profibereich noch nichts verloren, der ist auch Goldmedaillensieger, der strotzt nur vor Selbstvertrauen. Der kämpft vor seiner Heimkulisse, der ist in seinem Wohnzimmer. Er wird einfach motiviert bis in die Haarspitzen sein. Sicherlich Klitschko auch, klar. Aber ich sehe auch den mentalen Aspekt eher bei Joshua hier. Der hat einfach, der wirkt cool.
Im Andererseits, Klitschko kommt aus einer verheerenden Niederlage. Was hat er zu verlieren?
Sein Gesicht. Ich meine, er steht schon jetzt nach der Niederlage gegen Fury als, sag ich mal, ich will nicht sagen als Loser da, aber er wurde eben schon, ne, über 12 Runden mehr oder weniger total ausgeboxt und alt aussehen lassen. Und wenn du jetzt auch noch gegen Joshua verlierst, dann hast du eben zum Schluss deiner Karriere zwei dicke Niederlagen im Rekord stehen. Auf der einen bist du ausgeboxt worden, anderen vielleicht dann K.O. gegangen. Dann sieht das alles gar nicht mehr so rosig aus und deswegen hast du, in dem Case ist es ein All-or-Nothing-Kampf, würde ich sogar sagen, für Klitschko. Entweder er besiegt Joshua und ist wirklich wieder ein Fall dann für die Hall of Fame möglicherweise dann irgendwo.
Wenn er das ist ja so oder so schon.
Finde ich nicht. Finde ich absolut überhaupt nicht, weil er nicht die Gegner boxen konnte auch. Ich sage das auch ganz ehrlich, auch als Hater. Ich bin kein Klitschko-Fan, sage ich ehrlich und offen. Aber er konnte einfach gar nicht in seiner Karriere wirklich krasse Gegner boxen. Das Beste war vielleicht Povetkin, Pulev und hey, die drei in 10 Jahren. Das ist ziemlich wenig, wenn man das sieht. Und selbst diese Leute waren übelsten Einschränkungen unterlegen gegen Klitschko. Alle nicht die Größe gehabt, alle nicht den Körper gehabt, um da überhaupt eigentlich generell mithalten zu können. Fury, Joshua...
Ja komm, aber jetzt, wie ist das denn jetzt hier bei dem Joe Louis? Der war 12 Jahre lang Weltmeister, aber es gibt ja auch diesen Spruch von Joe Louis, weil er ja auch relativ häufig geboxt hat, Bum of the Month. Der hat auch größtenteils nur Mist geboxt, aber gab auch nichts anderes her.
Absolut, das ist dann halt so, wie es ist. Da muss man sich die...
Ja, deswegen, aber der ist auch ein Hall of Famer.
Ja, sehe ich zum Beispiel nicht so. Ich sehe das nicht so. Das können andere Leute entscheiden, die das gern so machen. Das ist kein Problem, wenn die jetzt andere eine Meinung haben, die sagen, er hat jetzt 10 Jahre Leute besiegt, à la Leapai und was weiß ich, Tony Thompson und Mario Schwach und keine Ahnung. Wenn das so toll ist, ich sage, selbst an Wilder haut die alle weg. Oder auch an Joshua wird die alle weghauen. Deswegen ist er noch lange nicht Hall of Famer. Hall of Famer sind für mich Leute, die absolute... Giganten im Ring gefaced haben, wie Holyfield, wie Tyson, wie Lewis, wie George Foreman, wie Riddick Bowe. Wenn du solche Leute geschlagen hast, dann bist du ein Fall für die Hall of Fame. Und jetzt hat der Typ, Wladimir Klitschko, die Möglichkeit, solche Leute zu schlagen. Tyson Fury, Joshua, das sind momentan the big names in the business. Und wenn du solche Leute schlägst, dann hast du auch einen Anspruch, finde ich, darauf, dann dich so zu schimpfen, Hall of Famer. Aber nicht, wenn du die gerade genannten besiegst. Dafür hat er nicht genug Möglichkeiten gehabt eben. Wenn es so ist, wenn es der Markt nicht mehr hergibt, ist es so. Ist leider so für ihn. Aber deswegen sehe ich ihn auch nicht in den Hall of Fame. Und ich sehe auch gerade das, was ich immer gesagt habe, kommen, wenn Klitschko anständige Gegner boxen könnte, würde er verlieren. Und ich sehe ihn in dem Kampf leider untergehen. Für mich absolutes fast No-Go für ihn, den Kampf zu gewinnen. Einzige Möglichkeit ist ein Lucky Punch. Viele sagen ja, Joshua möglicherweise eine Schwäche am Kinn. Kann ich so nicht unterschreiben. Also war irgendwie maximal, glaube ich, bei den Amateuren einmal ganz kurz, aber auch nicht wirklich, aber in den Seilen gegen White, wurde angezählt, ansonsten noch nie irgendwann am Boden oder K.O. ausgenockt, also kann ich mir nicht vorstellen, dass da eine Kinnschwäche besteht, auch dahingehend sehe ich Joshua im Vorteil in dem Fight, also ganz, ganz schwieriges Unterfangen für Klitschko, also wenn er den Kampf gewinnen sollte, dann Respekt, dann habe ich mich da wirklich irgendwie, ja, richtig getäuscht und wäre für mich der Schock meines Lebens, wenn er jetzt am Samstag da irgendwie gewinnen sollte. Nochmal so zu den Scorecards eventuell, auch in England wird ja auch schwierig sein, da nach Punkten zu gewinnen. Da muss er wahrscheinlich den Joshua schon über 12 Runden diktieren und mehr oder weniger noch eindrucksvoller schoolen, als wahrscheinlich Fury das gemacht hat mit ihm. Der muss wirklich richtig, richtig verheerend dominieren und es ist, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass das passiert. Also das Einzige, was ich mir wie gesagt vorstellen kann, ist irgendwie, dass er mit dem linken Haken vielleicht mal so durchkommt, auf den Punkt trifft und den Kampf möglicherweise dann so beenden kann, aber wann hat er das letzte Mal geschafft? Da muss man auch ehrlich sein. Auch ein Pulev, der so viele solcher Treffer nahm, kam immer noch 3, 4, 5 Mal wieder auf die Beine, bevor er dann schlussendlich dann doch K.O. gegangen ist. Und so oft wird der Joshua nicht so treffen können. Vielleicht 1, 2, 3 Mal, aber nicht so oft in der Häufigkeit. Das letzte Mal, wo Klitschko einen Kampf mit einer Hand beendet hat, das war gegen Chambers. Und das war ein Mann, der kommt aus dem Cruisergewicht eigentlich, naturell. Und das ist 7 Jahre her. Ansonsten immer nur Zermürbungs-TKOs, irgendwann in den späten Runden, hinteren Runden und dazu noch diese fast 2-jährige Ringabstinenz, jetzt 41, die letzten beiden Kämpfe, ganz furchtbar ausgesehen gegen Jennings und gegen Fury. Die Tendenz spricht dann auch nicht dafür, dass er nochmal besser geworden ist jetzt über Nacht. Ich sehe hier wirklich fast nur Nachteile. Der einzige Vorteil vielleicht wäre die Erfahrung, die er hat, mehr, natürlich mehr Kämpfe gemacht, älter. Es kam auch aus Niederlagen nochmal zurück. Aber grundsätzlich sehe ich hier eigentlich keine Möglichkeit oder keine große Möglichkeit. Ich sehe den Kampf mittlerweile wirklich jetzt vor dem Kampf so 85, 15, 90, 10. Also K.O.-Chance ist da natürlich, aber wie gesagt, auch die sehe ich nicht so unheimlich hoch aufgrund der genannten Aspekte, die ich gerade jetzt dann genannt habe. Ist, wie gesagt, ein schwieriger Kampf für Klitschko, der schwerste in seiner Karriere, ist der schwerste Gegner auch, denke ich, den er in seiner Karriere vor den Fäusten hat. Ist nochmal eine Nummer härter als Fury. Fury hat das auch vom Style nicht so ganz gepasst. Aber Joshua, ob der vom Style passt? Ich weiß nicht, der ist halt auch schnell, hat Power, ist boxerisch gut. Ist, wie gesagt, schwierig für Klitschko. Also ich sage K.O. Joshua in den ersten. Ja, ich glaube, die ersten 3 lässt er auch noch ein bisschen ruhiger angehen. Muss ja auch kein großes Risiko fahren vor seiner Heimkulisse. Ich denke mal, ab Runde 4 vielleicht ein bisschen mehr Macht, wo er auch in den Respekt abgelegt hat am Anfang, wird sicherlich auch ein bisschen Respekt haben. Ja, so zwischen 4
und... Fury hatte ja irgendwie gar keinen Respekt.
Ja, eigentlich ist Joshua auch nicht der Typ dafür. Der wirkt auch so cool, relaxed. Ich glaube auch, dass er so ein ziemlich abgezockter Hund ist, der mental auch wenig Probleme hat. Es könnte auch, wie gesagt, noch schneller gehen, wenn er da keinen Respekt am Anfang hat. Kann auch sein, dass er die Taktik fährt und versucht, Klitschko halt ziemlich früh zu beeindrucken, ne? Um den gar nicht mehr auf seinen Weg kommen zu lassen. Ich meine, der war lange aus der Szene raus, der wird auch nicht vor Selbstbewusstsein strotzen nach der demütigen Niederlage, sag ich mal, gegen Fury. Und der wird vielleicht auch ein paar Ründchen brauchen, um überhaupt wieder so langsam reinzufinden. Der wird bestimmt auch nicht viel machen am Anfang, denke ich. Der wird auch Respekt haben vor Joshua. Gegen Pulev hat er so offensiv geboxt, weil er eben wusste, der Pulev, der schmeißt auch mehr oder weniger, ich will jetzt böse klingen, mit Watte. Ne? Da kann er sich auch mal einen Treffer von Pulev vielleicht erlauben. Aber gegen Joshua, da weiß er genau, wenn der erstmal einmal voll einschlägt, so, dann wird das eng auf jeden Fall mindestens. Von daher denke ich mal, Klitschko wird versuchen, den Jab zu etablieren, wird versuchen, aus dem Mann rauszubleiben, wird versuchen, wegzugehen und... Nur ob das auch der richtige Weg ist im Ausland, wenn du wegläufst. Du musst ja eigentlich diktieren und dominieren. Und das kannst du auch mit der Schiene. Deswegen, wie du es auch drehst und welchen Weg du nimmst, es ist immer ein schwerer für Klitschko. Also es ist immer irgendwie nicht der richtige. Wenn er voll nach vorne marschiert, dann geht er voll das Risiko, dass er da dass Joshua irgendwann mal die Bombe richtig durchbringt, wenn er aufmacht. Dafür ist Joshua offensiv mit zu viel Skill besegnet, einfach, dass er da dann nicht trifft, wenn er zu wenig macht, wenn er draußen bleibt, dann macht er halt zu wenig, um das nach Punkten gewinnen zu können im Ausland. Also so oder so, was Klitschko auch macht, sehe ich ihn hier nicht gewinnen. Also ganz schwierige Sache und wie gesagt, wenn er es irgendwie schaffen sollte, das zu gewinnen, fair zu gewinnen, vielleicht sogar durch einen Knockout, wo ich eigentlich auch die einzige Möglichkeit sehe, dann ziehe ich jetzt schon mal meinen Hut davor, auf jeden Fall. Und dann müsste ich mich in Joshua schon arg getäuscht haben. Also Ich sehe ein K.O. zwischen Runde 4 und 7 für Joshua. Das ist mein endgültiger Tipp.
Das sollte jetzt nicht so rüberkommen, als würde ich dagegen halten und denken, dass Klitsche gewinnt. Das tue ich nämlich auch nicht. Ich denke auch, dass das Joshua machen wird. Ich versuche nur irgendwie auszuloten, mögliche Szenarien zu haben. Was könnte, wie könnte dieser Kampf sich denn entwickeln? Denn ich muss sagen, also ich freue mich, das ist mit einer der Kämpfer, mit denen ich mich am meisten eigentlich freue dieses Jahr. Aber im Endeffekt habt ihr schon alles gesagt. Ich denke auch, dass einfach schon durch die Spritzigkeit, die Joshua hat und die Kraft und die Athletik und den Bums in den Fäusten, dass er das durch einen wenigstens TKO sogar. Also ich denke nicht, dass das über die Punkte geht, sondern ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das vielleicht so ein TKO wird in der Form, dass wenn Klitschko sich eine fängt und versucht zuzumachen, zu weit in sich in die Seide drängen lässt und dann unter einem Schlaghagel von Joshua rausgenommen wird. Ab Runde 7 könnte ich mir das vorstellen. Vorher denke ich noch nicht.
Ja, der entscheidende Punkt ist einfach meines Erachtens die schwindende oder mangelnde oder dann nicht mehr so vorhandene Athletik, ne, die Wladimir denn nicht mehr so hat. Das ist ja auch vollkommen natürlich. Wenn man sich im Sport so umschaut, dann ist einfach so, die Prime oder die körperliche Leistungsfähigkeit ist so bis Mitte 30 da und dann schwindet sie doch sehr, sehr schnell. Und generell, so Anfang 30 wird es natürlich schon weniger, auch wenn man in anderen Sportarten schaut, im Schwimmen besonders krass, aber irgendwo im Basketball, wenn man sieht, so die Athletik von Spielern irgendwie, natürlich kann heute noch Vince Carter, der kann immer noch danken, aber der kann natürlich auch nicht mehr so danken, wie er es mit 25 oder mit 30 getan hat. Das geht dann relativ fix weg und ich sehe diese brutale Athletik, die Wladimir schon hatte, einfach nicht mehr, wo du wirklich gesehen hast, in jeder Hand, da ist extrem viel Strom drin, das ist so nicht mehr da bei ihm, das ist in dem Alter, also mich würde es wirklich wundern, wenn er ihn dann noch wenn er den Kampf gewinnt, weil es ist einfach weniger Power da. Und so wird sich irgendwann Joshua auch ergehen in seiner Karriere. So geht es eigentlich jedem Boxer in dem Alter irgendwann, der so auch mitunter auch von der Power lebt und der Athletik und die schwindet einfach im Alter. Und Wladimir ist für mich auf jeden Fall schon ordentlich past Prime. Auch irgendwie so seine letzten Kämpfe irgendwie klar bestätigen. Also ich glaube nicht, dass er so mit 30 oder auch noch mit 35 jemanden wie Jennings so lange hat stehen lassen. Auch gegen Fury, der sicherlich gut ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Wladimir in seiner Prime so mit Anfang 30, dass er da irgendwie große Probleme gehabt hätte mit Fury. Das ist, ich weiß nicht, also mir hat er überhaupt nicht mehr gefallen zuletzt und deswegen gehe ich ganz klar mit Joshua. Und für, noch anzumerken, natürlich Hall of Famer, natürlich, wenn nicht Wladimir Klitschko, muss man hart fragen, wer dann, ne? Also mit so einer Karriere, keine Frage, Hall of Fame. Mit All-Time Great im Heavyweight, also weiß ich nicht, das ist schon einer der ganz Großen, egal wie dieser Kampf ausgeht.
Anderer Kampf in der Vorschau, der jetzt sportlich gesehen nicht so spannend ist, aber ich denke einfach mal, eine Menge Pesos auf die Konten der jeweiligen anderen bringen, wird der Kampf zwischen Alvarez und Chavez Jr. sein. Den wir uns ja zusammen sogar angucken werden. Und zwar möchte ich direkt schon von Anfang an meine Prognose mal abgeben. Ich sage Punktsieg Alvarez. Auch wenn es eine andere Gewichtsklasse ist, gehe ich nämlich nicht davon aus, dass Alvarez nicht mit seiner Power durchkommen wird, um Chavez zu beeindrucken. Aber ich denke einfach, skilltechnisch ist er ihm doch noch etwas überlegen und wird das dadurch über die Punkte nach Hause bringen. Wie siehst du das, Eugen?
Ja, also für mich sind natürlich beides irgendwo kleine Hype-Boxer, ne? Also Alvarez sehen manche als Pound for Pound Nummer 1. Er ist ein super Boxer, alles keine Diskussion, alles gut. Er ist auch Pound for Pound relativ weit oben. Aber irgendwie ihn an Pound for Pound Nummer 1 zwingen zu haben, sehe ich es nicht so. Er hat ja nicht, er hat im Grunde nicht mal seine Division, also Super Welter, wirklich gecleant. Hat da den schwierigen Kampf gegen Lara gehabt, der eng ist. Und es gibt da eine Menge Aufgaben, wie die Charlo-Brüder, die er sich schon stellen könnte, aber er macht natürlich lieber diese Money-Fights, ne, weil die sind natürlich risikoärmer und generieren wahrscheinlich mehr Kohle als ein Kampf gegen Charlo, der natürlich, oder einen der Charlos, der sicherlich sportlich deutlich interessanter wäre. Auch ein Kampf nochmal gegen Lara wäre sicherlich interessant. Selbst Andrade wäre interessant. Also es gibt eine Menge Namen, die sehr, sehr interessant wären. Aber er geht den Weg des Geldes, was man ja auch verstehen kann aus seiner Sicht. Aber für mich ist er so ein Mini-Hype einfach. Ne? Er ist richtig gut, der Alvarez. Gar keine Frage, keine Diskussion. Aber nicht so der Dominator der Boxwelt. Also das ist jetzt für mich nicht, das sehen manche in ihm, aber das sehe ich so nicht. Und ja, sein Gegner, Julio Chavez Jr., ich habe ihn schon schon x-mal gesagt, aber seit seiner Aufbauphase haben Imano und ich, wir beobachten ihn schon fürchterlich lange und schon da hat er uns oftmals nicht gefallen. Schon damals gab es kontroverse Urteile und sehr schwache Leistung von ihm. Und
willst du etwa sagen, er lebt in erster Linie von dem Namen seines Vaters? Willst du das etwa sagen?
Ja, das will ich sagen. Und ja, also weiß ich nicht, auf den Bildern sah er schon sehr gut aus zuletzt. Ich meine, er arbeitet ja auch mit dem bekannten Fitmacher Angel Heredia anscheinend zusammen, der dafür bekannt ist, Leute auf besondere Art und Weise fit zu machen. Das ist teilweise schon erstaunlich, was der so, wie der die Boxer so tun, ne?
Doping! Doping!
Ja, ich meine, es ist ja derart offensichtlich, ne? Also, ich sage nicht, dass er dopt, aber wenn man sich so anguckt, was er mit Marquez gemacht hat, wie der dann aussah und so, und jetzt auch er, der jetzt so ein kleiner Moppel ist, ja, das es riecht schon stark danach, ne? Und jemand, wenn man sich mit Angel Heredia so umgibt, dann ist ja auch eigentlich klar, was da läuft, ne? Ich meine, und das würde mich dann auch so, ich denke, da der Kampf im Catchweight stattfindet und Chavez relativ fit sein wird, durch wahrscheinlich besonders gutes, weiß nicht, Müsli vielleicht oder was auch immer der da nimmt, denke ich auch, dass es da einen Punktsieg für Alvarez geben wird. Aber mich würde auch ein vorzeitiger Sieg von Alvarez jetzt nicht überraschen, aber einfach aufgrund der, sagen wir mal, des Heredia-Effektes würde ich auch mit einem Punktsieg gehen. Ich meine, den Kampf gibt es im Grunde einfach nur wegen dem Geld. Zwei Mexikaner, das Mexikaner laufen immer.
Dios, Mios!
Ja, Muchacho. Die Sau geguckt. Und ja, ich meine, Alvarez ist natürlich körperlich massiv unterlegen. 10 cm kleiner, Chavez ist ordentlich breit, wird sicherlich am Kampftag auch einiges mehr auf die Waage bringen. Und ich denke schon, dass Chavez das schon verlieren wird. Einfach weil er so viel weniger Skill hat als Alvarez. Das sollte eigentlich eine einigermaßen klare Nummer werden. Was das halt verhindert, ist vielleicht noch so ein bisschen die körperliche Dominanz von Chavez. Aber im Großen und Ganzen, hart gesagt, es ist fast ein Quatschkampf. Chavez ist jemand, der so auf Euro-Level agiert, wenn man hart ist.
Also aber jemand, Mexikaner ist.
Ja, ja. Aber jemand, der gegen Spick schon solche Probleme hatte und gegen andere Leute, schwierig. Also, ja, ich meine, er hat zwar jetzt 2 Niederlagen im Rekord und ein Draw, aber die Gegnerschaft war ja auch irgendwo ein bisschen überschaubar. Und ja, das ist einfach, ja, das ist jemand, der von dem Namen lebt, wie du schon gesagt hast. Und der Kampf ist riesig, auf jeden Fall, dass wir ein Spektakel werden, aber mich würde es doch sehr überraschen, wenn
ja, was du ihm zugute halten musst, er hat ja jetzt keinen unattraktiven Stil. Also ich denke schon, man wird schon irgendwas geboten bekommen.
Ja, ja, der Kampf wird durchaus Spaß machen, das denke ich auch.
Siehst du, eigentlich im Endeffekt ist es das doch eigentlich, worauf es ankommt, oder?
Ja.
Du willst einfach einen guten Kampf sehen. Es geht um keinen Titel. Eigentlich machen solche Kämpfe mehr Spaß, als wie jetzt hier Abraham gegen Krasniqi. Der auch unerwartet, sag mal, überraschend war. Nein, wer weiß, vielleicht wird ja Chavez eine Wunderpille geschluckt haben und Alvarez auspunkten. Wer weiß? Oder K.O. schlagen. Weiß man ja nicht.
Weiß man nicht. Mit Heredia ist alles möglich. Vielleicht ist am Kampftag 3 Meter groß und wiegt 300 Kilo. Also auszuschließen ist das nicht.
Oder hat, wie dieser eine Mutant von X-Men, so einen Laserstrahl als in den Augen.
Ja, ja. Oder wie ist das so zu so einem Hulk im Ring, dass er dann so grün anläuft. In mexikanischen Farben und dann den Kampf dominiert. Möglich, also mit Heredia würde ich nichts ausschließen, natürlich.
Boah, das wär's halt doch mal, so ein grüner mexikanischer Hulk. Los Grandes de Halcos.
Ja. Sehr erstaunlich. Gegen den, man könnte meinen, dass Boris Becker vielleicht mal Tennisturnier in Mexiko gespielt hat, so wie Alvarez aussieht. Könnte ich mir vorstellen. Man weiß es nicht. Das ist ins Grüne hinein. Man weiß es ja nicht, auf jeden Fall. Ja, interessanter Kampf, auf jeden Fall.
Auch in der Besenkammer, oder?
Wer weiß, ne? Man weiß es ja nicht. Aber egal, wir wollen ja hier nichts unterstellen, was das Doping und Vaterschaft und so angeht, aber ja, ne, also.
Aber das wär's doch. Alvarez trifft Becker, guckt ihn nur ein Papi und er nur Nino.
Ja, da muss ich, aber vielleicht ist halt ein anderes Unterhalt, wer weiß. Ja, ich meine, für die Show wird top sein und das wird alles schick sein und alles gut. Ne? Große Börsen, so im Grunde ein Quatschkampf, aber der halt auch irgendwo Spaß macht.
Eben, darauf kommst du in erster Linie an. Imano, was hast du zu dem Kampf zu sagen?
Ja, die Einigkeit, denke ich, haben wir alle drei miteinander. Also das Ergebnis ist eigentlich ziemlich eindeutig. Die Frage ist im Endeffekt nur vorzeitig oder nach Punkten für Alvarez. Das Einzige, was ich so ein bisschen, was mir so ein bisschen Hoffnung für Chavez macht, was ist vielleicht etwas, ich will nicht sagen spannend wird das mit Sicherheit nicht, aber
ist Angel Herria.
Dass er zumindest ein bisschen dagegen halten kann, ist, dass er körperlich halt Vorteile hat, ne, und ein bisschen größer ist. Klar kommt aus einer ganz anderen Gewichtsklasse. Das ist natürlich schon so eine Szenerie, weswegen ich nachdenken muss, ob das für einen vorzeitigen Sieg halt für Alvarez dann reicht oder nicht. Aber er ist vom Skill her so viele Ligen besser, dass es eigentlich immer noch vorzeitig werden müsste. Alvarez natürlich ist auch kein unbedingter Killer, aber der schlägt schon saftig und ja, Chavez muss auch gut abkochen und so, das kostet auch Substanz, wenn du da so weit runter gehst und ja, ich weiß noch so, wie wo Chris Bird aus dem Schwergewicht noch irgendwann mal runtergegangen ist und der hat dann 2 Gewichtsklassen weiter unten gekämpft, ich glaube im Halbschwer und ist dann gegen irgendeinen Journeyman K.O. gegangen zum Schluss seiner Karriere und so ähnlich kann ich mir das auch in dem Fall auch vorstellen. Das muss nicht immer ein Vorteil sein, so weit runter zu gehen.
Wobei man sagen muss, Chris Bird war ja auch nie ein naturaler Schwergewichter. Ja, er hat sich auch ein bisschen hochfressen müssen.
Ist richtig, aber ist das gleiche wie bei Roy Jones auch. Ne? Ich meine, der kommt aus dem Mittel, glaube ich, und ist dann in Schwer und dann wieder runter. Und wo die Tour wieder runterging, da kam der Misserfolg dann. Das ist für den Körper wirklich, das kostet unheimlich viel Substanz, die du da lässt. Wenn du immer dieses, der ist ja auch mal hochgegangen, der Chavez, da wieder runter, hoch. Ich weiß nicht, das ist nicht allzu gut. Dazu hat er auch schon relativ harte Fights gehabt in seiner Karriere. Letztes Mal noch nicht allzu alt, aber der hat schon ziemlich viele Schlachten gehabt, Abnutzungsschlachten. Zusätzlich halt diese Gewichtsklassenaufstiege, jetzt Abstiege und ich weiß nicht, ob das alles so gut ist. Und dann, wie gesagt, face da jetzt auch noch ein Mann, der irgendwie 3 Ligen über ihm boxt. Auch wenn ich Alvarez nicht als Boxgott sehe oder so. Und ich sehe ihn auch nicht von
nee,
Nummer 1, absolut nicht. Nein, ist überbewertet in meinen Augen auch, ja.
Ja, vor allem.
Boxt trotzdem in den ganz anderen Liga. Das ist so, wie wenn Bayern München zu Hause gegen, was weiß ich, gegen Sandhausen spielt. Ja, so sehe ich die Chancen ungefähr. Das müsste normal 6-0 enden oder so. Die Frage ist halt nur, ja, im Fall des Boxens jetzt nicht die Höhe der Tore, sondern eben vorzeitig oder nicht. Und da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Chavez hat sicherlich auch kein schlechtes Kinn, aber der Skill ist so krass. Und Alvarez schlägt, wie gesagt, ist kein Killer, aber schlägt schon knackig und es sollte irgendwann den Chavez zermürben. Ich sehe dann irgendwie schon noch ein TKO. Also wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, in der letzten Kampfeshälfte, so zwischen 8 und 12, wird er entweder rausgenommen, der Chavez, oder die Ecke wirft das Handtuch oder wie auch immer, vielleicht geht er sogar K.O., keine Ahnung, irgendwie sowas sehe ich da. Und vorher Dominanz pur. Ich glaube nicht, dass der Chavez eine Runde gewinnt.
Ja, vielleicht hinten raus, wenn irgendwie Alvarez ein bisschen einbricht oder so. Ich weiß es nicht, aber es wird schwierig werden. Weil ich bei Alvarez sehe ich irgendwie immer so einen Mann, der ist halt Mexikaner und halt irgendwo schon ziemlich gehypt. Und
Ei?
er ist für mich nicht die klare Nummer 1 in der Welt. Er ist eher einer dieser starken Superwelter-Leute. Und ich finde auch alle Leute, die er so geboxt hat, die großen Namen wie Shane Mosley, Cotto, die sind so ein bisschen Past Prime natürlich gewesen, Khan, alles, ja, Quatschkampf im Grunde auch, den so hochzuziehen in der Gewichtsklasse. Also ich finde, gegen Floyd hat er dann verloren, trotz massiver körperlicher Überlegenheit. Boah, und auch so Angulo und so und gegen Lara nicht brilliert, also schwer getan, vielleicht sogar nicht gewonnen. Es war auf jeden Fall eng. So viel Tolles ist da nicht im Rekord. Also sieht schön aus, der Rekord und so, aber deswegen meine ich auch, es ist nur so leichter Hype, der Alvarez, weil Nummer 1 für mich nicht, aber für viele schon vielleicht, aber weiß ich nicht. Also ja, dafür ist noch jung, dafür muss noch ein bisschen mehr kommen, finde ich so bei ihm.
Ja, aber man muss trotzdem, finde ich, sagen, es fair halten für sein Alter, was er bisher hat.
Ja, schon
Hat
beeindruckend.
er schon gute Namen geboxt und auch gute Leistungen gebracht. Ich meine, Solara ist natürlich technisch schon mega, eigentlich krass. Auch ein gutes Speed
Natürlich, super schwer
und
zu
trotzdem
boxen.
hat er es wahrscheinlich schon fair, denke ich, am Ende. Vielleicht ein Draw, okay, aber es war eng, aber man kann das Canelo schon durchaus geben. Und auch sonst, er hat viele vorzeitige Siege auch geholt gegen gute Leute. Also der ist auf jeden Fall schon sehr stark, nur ich wage
Keine
wie gesagt zu
Frage, keine
bezweifeln,
Frage.
dass er halt Pound for Pound Nummer 1 ist. Das ist das, was ich in
Genau,
Frage stelle.
genau.
Er gehört in die Top 10, das mit Sicherheit. Nur so zum Vergleich, dass wir da über zwei so unterschiedliche Typen reden. Also wie du eben schon richtig sagtest, der Chavez ist vielleicht so auf Speak-Niveau, ne? Vielleicht etwas besser noch, aber auch nicht mehr. Also Weltklasse sehe ich da nicht. Und bei Alvarez reden wir halt schon über die Pound-for-Pound-Ranglisten in den Top 10 und da ist Chavez so weit von entfernt wie hier Sandhausen von der Meisterschaft in der Bundesliga. Die armen Sandhauser, sorry, wenn da Fans von gibt, die ich nicht zu nahe treten will, aber nur so als Beispiel mal. Das sind halt übelste Klassenunterschiede, die dazwischen liegen und dementsprechend, ja, sollte man sich jetzt da vielleicht nicht auf irgendwie einen engen Fight oder so freuen, sondern eher um. Ja, auf einen actionreichen Fight, das kann ich mir schon vorstellen. Also ein bisschen Show, ein bisschen Spektakel im Ring werden wir sehen. Chavez kommt da bestimmt nicht her und wird sich da nach einer Runde hinlegen oder so. Der ist schon ein Kämpfer zumindest, der kann auch gut was vertragen und es wird bestimmt auch Action geben. Aber ja, wer den Kampf dann am Ende gewinnt, gut, ich denke, da sind wir uns alle einig dann.
Gut, sonst noch eine kleine Randbemerkung. Auf der Undercard kämpft unter anderem auch Matisse gegen Taylor, Lemieux gegen Marcos Reyes. Ja, ich denke, das sollte soweit klar sein, wer da gewinnen könnte. Zu den News. An dem gleichen Wochenende hätte ja auch noch ein größerer Kampf stattfinden können, und zwar in Neuseeland, aber der wieder findet nicht statt, denn Huey Fury, der Cousin von Tyson Fury, hat den Kampf gegen Parker abgesagt, weil er wohl verletzt ist. Welche Verletzung das ist, wissen wir zum Stand jetzt leider noch nicht. Das ist jetzt noch nicht durch die Presse gegangen. Jedenfalls ist das Team Parker wohl extrem sauer und glaubt nicht an eine Verletzung. Was da jetzt Stand der Dinge ist, keine Ahnung, ist auf jeden Fall schade. Ich hätte mich auf den Kampf gefreut. Von daher bringt es jetzt auch nichts, jetzt hier irgendwie zu spekulieren, was wie hätte sein können. Vielleicht schaffen sie es nur irgendwie, irgendeinen Ersatzgegner aufzutreiben, ob es dann ein WM-Kampf ist, keine Ahnung, aber wäre jetzt schade, wenn da jetzt gar nichts stattfinden würde. Von daher lasse ich mich da jetzt mal einfach überraschen.
Genau, angeblich soll er am 5.6. dann kämpfen, aber ja, schauen wir mal, ne? Was dann. Oder am 6.5. halt, ja. Aber ob es so kommt, gegen wen und keine Ahnung, will man alles sehen. Deswegen ist schade, ich hätte gerne gesehen, was Yuji Fury gegen so einen Mann imstande ist zu leisten, aber
Oder umgekehrt.
ja.
Man weiß eigentlich von beiden Boxern noch nicht allzu viel.
Nee, nee. Von Parker schon vielleicht ein bisschen mehr als von Fury, aber
Also
so
was du sagen kannst, ist,
endgültig.
Parker ist der zurzeit schwächste Weltmeister im Schwergewicht.
Ja. Aber richtig schwach ist er natürlich auch nicht. Ne?
Nein, nicht richtig schwach, aber er ist der schwächste Weltmeister.
Ja, vielleicht.
Oder er kämpft jetzt gegen irgendeinen ehemaligen Wilder-Gegner und besiegt ihn noch klarer als er.
Dann hätte ja. Ich schwächste, wenn man Luke, ich weiß nicht, wer gerade WBA-Weltmeister ist, dann ist
gar es Lucas keiner.
Brown. Vielleicht.
Nee, momentan gar keiner. Der ist vakant, weil er eine Dopingprobe positiv hatte. Shen ja. Briggs gegen Oquendo wird jetzt bald um den Boxen.
Ja, dann ist das natürlich der schwächste Weltmeister.
Ja, dann. Aber
Parker würde ich auch gerne mal gegen Wilder sehen. Das wäre auch sehr, sehr sexy, aber ja, alles Spekulation. Ja, müssen wir mal schauen, was da jetzt demnächst passiert.
Gibt es denn ein paar Fragen, Eugen? Haben ein paar User uns angeschrieben und wollen Sachen von uns wissen?
Ja, die gibt es.
Und wieder zwar mehr?
Gab es die erste Frage. Wir haben eine Mail bekommen von Ventura MA. Wer würde gewinnen? Prime Juan Pablo Hernandez gegen den Prime Juan Carlos Gomez. Und ich gehe da ganz klar mit Juan Carlos Gomez. Einfach weil Hernandez fragil ist. Gomez nicht in seiner Prime. Gomez war in seiner Prime im Cruiser schon ein brutaler Boxer. Also da war alles da. Speed, durchaus Power, nicht extreme Power, aber von der Athletik, von dem Bewegungsablauf, das war so stark, was Juan Carlos Gomez da anbot. Also extrem stark. Ich bin immer noch irgendwie traurig, dass er seine Karriere irgendwie so in den Sand gesetzt hat, weil von den anderen, also wäre auch jemand gewesen, wenn der hundertprozentig fit wäre, im Heavyweight sicherlich auch den einen oder anderen hätte ärgern können. Aber es sollte nicht sein, aber so vom Talentlevel ist Hernandez natürlich auch nicht schlecht, aber ich glaube nicht, dass er irgendwie ansatzweise eine Chance gehabt hätte gegen Juan Carlos Gomez. Also kann ich mir nicht vorstellen, wie er hätte das gewinnen können. Also
da gehe ich in jedem Punkt mit dir mit und ich füge noch hinzu, dass Hernandez also auch sehr fragil, beziehungsweise auch sehr anfällig für Verletzungen war im Training selber und dass dadurch ja auch schon oft Kämpfer ausgefallen sind.
Ja, und ich weiß nicht, also für mich ist Juan Carlos Gomez einfach boxerisch in allen Belangen einfach eine Liga über Hernandez anzusiedeln. Also Juan Carlos Gomez, ich weiß nicht, wer den nicht so auf dem Schirm hat oder so, einfach mal so irgendwie die Kämpfe so in seine Prime angucken, das war schon echt, echt richtig brutal stark. Also keine Chance für Hernandez.
Er hat den WBC-Titel, wenn ich mich recht entsinne, sogar damals im Ausland geholt, in Südamerika.
Ja, er war ja zu der Zeit vielleicht die Nummer 1, dann längere Zeit im Cruiser und das war schon. Also wirklich, der hatte nicht eine richtig lange Prime, einfach aufgrund seines Lebenswandels halt, aber von den Anlagen, von allem her, das war schon brutal.
Ja, man kann das ja ungefähr auch so sagen. Der hat ja auch alles gevögelt, was nicht bei 3 auf den Bäumen war.
Ja, wahrscheinlich schon. Er hat ja auch nicht wenig Kinder und so. Und ja, irgendwo ein bisschen schade. Er ist ein Mann, der hätte auf jeden Fall noch viel, viel mehr erreichen können in seiner Karriere, aber hatte halt irgendwie immer so seinen eigenen Kopf. Aber das ist einfach. Also ich großer Fan von ihm gewesen in seiner Prime. So was er boxerisch da abgeliefert hat, das war schon wirklich, wirklich Zucker. Und Hernandez.
Hat der nicht sogar mit der Tochter von seinem Trainer, vom Fritz Dunek, ein Kind gezeugt?
Ja, ich glaube, ja, genau. Und die ist jetzt mit Öner verheiratet, glaube ich.
Oder war mit Öner verheiratet.
Ja, also beiden jedenfalls, ja. Hernandez ist ein Hans Dampf in allen Gassen und im Ring auch in seiner Prime. Und ja, schon brutal, der Junge. Dann gab es noch eine Frage. Kim B. fragt, Prime Bo gegen Prime Vitali Klitschko und Prime Katsagi gegen Prime Forge. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf Bo gegen Vitali ein. Brutaler Kampf. Also ich weiß nicht, ob Vitali nach dem Kampf, hätte es ihn gegeben, heute Bürgermeister von Kiew wäre, der hätte sicherlich das wäre ein Kampf, der hätte jetzt auf jeden Fall ordentlich Brain Damage gegeben. Brutal einfach. Beide mit ordentlich Kinn, beide mit ordentlich Power. Das wäre einfach nur eine Schlacht geworden. Also brutal.
Auf jeden Fall und vor allem ungesund.
Also fürchterlich ungesund. Also ich stelle mir da auch so einen epischen, ultraharten Kampf vor. Ich weiß nicht, seht ihr es anders?
Nö, aber ich wüsste jetzt echt gerade auch gar nicht so, wer den gewinnen würde. Weil im Endeffekt, klar, die haben andere Styles gehabt, aber beide waren halt, wie du schon sagst, sehr skillig, beide ordentlich Dampf in den Fäusten, beide auch jetzt keine Weicheier, die haben schon was vertragen und hatten auch keine Angst davor gehabt, also, boah. Das ist die Frage, ich sag mal so, andererseits, Klitschko hatte eine gute Defensive gehabt, also, er konnte auch mal schnell einen Schlag ausweichen.
Also richtig, oh. Aber er konnte auch gut fressen, wie man zum Beispiel gegen Luis gesehen hat.
Ja, ja.
Und Bo war schon brutal gut. Also ist für mich, Rick Bo ist so jemand, der nicht Alltime Nummer 1 ist im Heavyweight, aber wenn man sich so fragt, wer war denn so der härteste Typ und der krasseste, weiß ich, der die meisten Alltime Greats, sagen wir so, im Heavyweight hätte besiegen können. Ich finde, da ist Bo schon vielleicht dann Nummer 1, so, weil in seiner Prime kaum zu besiegen oder nur ganz schwierig, ultra hart, guter Handspeed, immense Power, auf was der einstecken konnte, brutal, was der, also der hat ja alles gefressen. Und
das hat ihm, glaube ich, auch so ein bisschen seine Prime gekostet, weil so ein Stil altert auch nicht gut.
Nee, auf gar keinen Fall. Also, ja, brutal, der Junge, also. Ich hätte es fürchterlich gerne gesehen. Ich würde leicht mit Bo gehen in seiner Prime, weil der einfach brutal war, aber es wäre halt eine Schlacht gewesen und ja. Vielleicht wäre einer gestorben oder so, ich weiß es nicht. Wäre auf jeden Fall richtig sexy gewesen, der Kampf. Leider war Vitalis Zeit so eher nach Bo, aber ja, genau wie ich Bo gerne gegen Luis mal gesehen hätte, so, das wäre genauso interessant. Also, das wäre. Ja. Fantastisch gewesen.
Man könnte aber auch vielleicht davon ausgehen, dass irgendwie dann der Kampf mit Pflegestufe 3 endet.
Ja. Also, fürchterlich geil. Traum-Matchup auf jeden Fall. Ich weiß nicht, Imano, wen siehst du da gewinnen?
Ja, da muss ich sogar was zu sagen, weil ich sehe es hier etwas anders. Ich bin kein Klitschko-Fan, wisst ihr alle. Aber in dem Fall sehe ich Vitali gewinnen. Aus dem Grund.
Gut, Vitali Klitschko ist ja auch bei allen immer der beliebtere von beiden gewesen, weil der auch einen attraktiveren Style hatte.
Ja, gut, mag jeder für sich selbst entscheiden, was attraktiv ist. Manche mögen auch das Boxerische eher, aber wer lieber Action sehen will, klar, der war bei Vitali schon eher aufgehoben als bei Vladimir mit Sicherheit, ja. Ich bin auch, wie gesagt, auch von Vitali kein Fan, aber sehe ihn gegen Bo gewinnen. Und zwar aus folgendem Grund, es ist meistens so, dass du mit einer guten Offensive Spiele gewinnst oder Kämpfe gewinnst und mit einer guten Defensive gewinnst du Titel und Meisterschaften. Und in dem Fall ist es auch so, Bo hat eine herausragende Offensive gehabt, auf jeden Fall. Allerdings hat Vitali eine der, würde ich sagen, besten Defensiven gehabt, die es so gegeben hat. Gegen Luis hat er auch gar nicht so viel genommen, muss ich sagen. Da waren 3-4 richtige Bomben drin von Luis, die er, ich glaube, ein Aufwärtshaken mal, der war unmenschlich krass geschlagen, den er genommen hat, der Vitali. Aber sonst hat Luis da auch nicht so viel getroffen. Der hat auch auf den Luft geschlagen, vorbeigeschlagen, wie auch immer. Der hat auch Probleme gehabt mit der Defensive von Vitali und lag auch nach Punkten bis zum Abbruch 2 Runden hinten. Darf man nicht vergessen. Also Vitali hat gegen Luis nach 6 Runden auf den Punktkarten geführt und das wäre auch gegen Bo mit Sicherheit so gewesen. Bo war nie ein Punktboxer. Der ist, glaube ich, einmal hat er nur gegen einen guten Mann nach Punkte gewonnen. Das war, glaube ich, gegen Holyfield in irgendeinem Kampf. Der hat danach Unanimous Decision gewonnen. Ansonsten auch einmal verloren gegen Holyfield nach Punkten, gegen Golota in beiden Kämpfen hinten gelegen nach Punkten. Also Bo war weit kein Punktboxer und in dem Fall muss ich sagen, wäre das wahrscheinlich über eine Punktentscheidung hinausgelaufen, weil Bo unheimliche Nehmerfähigkeiten, Vitali auch, denke ich, mit sehr guten Nehmerfähigkeiten ausgestattet. Wobei bei Vitali, ich nicht weiß, ob er so einen Bombenkinn hatte, aber er hat einfach eine unheimlich gute Defensive und hat allgemein gar nicht so viel gefressen. Und Vitali konnte gut kontern. Bo hätte dazu viele Einladungen verteilt, weil er hat so offensiv boxt. Der hat unheimlich gefressen in seiner Karriere, der Bo. Also der war sehr, sehr, sehr treffbar. Und da hätte Vitali auf jeden Fall genug Treffereinladungen bekommen, um das Ding dann nach Punkten zu gewinnen. Also ich denke, Vitali hätte das sogar, ich weiß gar nicht, ziemlich eindeutig nach Punkten gewonnen. So im, weiß ich nicht, 117, 111, 116, 112 Bereich. Also Bo natürlich hätte gepresst, hätte Druck gemacht. Wenn für Bo dann ganz spät hinten raus, vielleicht durch TKO oder so. Vielleicht wäre Vitali die Luft hinten raus ausgegangen, so ab Runde 9, 10. Das hat er öfter mal in seiner Karriere schon gehabt. Wenn er länger gefordert wurde und der Gegner ein bisschen gepresst hat, wie zum Beispiel an Chisora auch, der so einen ähnlichen Stil hat wie Bo, nur halt natürlich nicht die, die physischen Parameter hat, noch nicht die Power hat, aber da war Vitaly
auch. Und die boxerische Klasse.
Und genau das dazu, das, wie gesagt, wäre die das andere Parameter, was ich auf dem Schirm habe, das könnte ich mir auch noch vorstellen, aber ich tendiere, wie gesagt, so ein junger Vitaly, der wäre, glaube ich, schon, oder hätte die 12 Runden, glaube ich, durchgestanden. Jetzt der letzte, jetzt hier aus dem Shizora-Kampf, Vitaly wäre natürlich dann K.O. gegangen, aber ich denke, wir sollten jetzt beide in Primetime nehmen. Und ich denke, da wäre keiner von beiden runtergegangen. Die konnten schon beide was vertragen. Beides harte Typen, boxerisch, wie gesagt, Vitaly etwas besser in der Defensive, etwas besser. Und deswegen denke ich, hätte sich Vitaly Klitschko in diesem Duell durchgesetzt. Hätte ich übrigens bei Lewis gegen Bo auch so gesehen. Lewis hätte ich auch als Sieger gesehen, gegen Bo.
Ja, den Kampf gab es ja bei der Olympiade schon mal, ne? Aber im Profiboxen ist auch nochmal irgendwie ein bisschen was anderes. Wäre auch sehr interessant gewesen.
Mega, wie ist das in der bei Olympiade ausgegangen? Das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gerade.
Ja, hat Lewis gewonnen.
Ja, ich bei den Profis auch gesagt. Aber gut, ist was anderes dann, stimmt schon.
Aber also da würde ich jetzt nichts ausschließen im Kampf. Also es wäre alles drin. Und auch gegen Vitaly ist natürlich immer noch möglich, irgendwie Katzverletzung, weiß der Geier, was da als für Möglichkeiten gibt. Aber ich sehe da einen guten Riddick leicht vorne. Aber ist schwierig. Also das ist halt ein Kampf der Boxgötter so im Heavyweight und
ja, nicht bei
alles möglich.
Ich sehe es jetzt auch nicht 90-10 oder so. Ne? Nee. Ich sehe es auch so 60-40 eher.
Ja, ja,
so, wie gesagt, hinten raus ein K.O. von Bo, absolut möglich, wenn Vitaly da müde wird oder so. Kein Problem, ja, kann auch gut sein.
Ich tue mich da super schwer, da. Das ist ja brutal, einfach nur. Gut. Und die andere Frage war, wer gewinnt? Prime Kaltage gegen Prime Froch. Das ist natürlich auch eine genauso gute Frage. Ich tue mich da nicht so leicht mit. Also auf der einen Seite hat Frotsch auch Killer gut weggemacht, wie Lucien Bute zum Beispiel. Hatte aber auch Probleme gegen solche Typen wie Koltzagi. Also wenn man so an den Direll-Kampf denkt, den er auch nicht unbedingt gewonnen hat, das war super eng. Der Kampf gegen Pascal hat er auch durchaus Probleme gehabt. Gegen Ward chancenlos gewesen, der gute Karl. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Kaltzagi da schon gute Chancen hätte, das den Kampf ähnlich zu gestalten. Und ich würde einfach, ich glaube nicht, dass Kaltzagi so K.O. gegangen wäre oder so überpowered worden wäre, wie es gegen Bute dann halt passiert ist. Also ich denke mir eher, dass es so ein Es ist super schwierig, aber wenn ich wetten würde, würde ich Kaltzagi schon als leichten Favorit sehen, dass er das so knapp nach Punkten regelt. Aber der Kampf wäre super eng und Frosch natürlich, klar, mit seiner Power und seinem Willen ist immer dazu in der Lage. Er hätte sicherlich auch seine Momente in den Kampf. Also, weiß ich, würden die vielleicht 10-mal kämpfen, dann würde vielleicht, ja, weiß nicht, 6 oder 7 Mal würde vielleicht meines Erachtens Kaltzagi vielleicht knapp gewinnen, aber so 3 oder 4 Mal würde auch Frotsch gewinnen können. Also ist hier für mich aufgrund seines Willens, seiner Power und so. Aber es ist super, super schwierig, das zu sagen, wie Kaltzagi oder dann gegen Frotsch ausgesehen hätte. Also ich denke mir nur so aufgrund der Tatsache, dass er halt gegen so quirlige Typen wie es Ward war oder auch Direll oder Pascal nicht unbedingt so gut ausgesehen hat und Kaltzagi war schon verheerend smart in seiner Prime im Ring und deswegen würde ich knapp mit Kaltzagi gehen. Weiß ich, seht ihr es anders?
Schwierig.
Ja,
schwierig zu sagen. Also, das sind zwei ganz unterschiedliche Style, die da aufeinandertreffen. Ne? Und welcher sich dann im Endeffekt in einem Kampf durchsetzt bei zwei solchen Top-Kämpfern ist natürlich dann die Frage, ne? Das kann man mit 100%iger Wahrscheinlichkeit natürlich nie voraussagen. Kann man natürlich nur seine Meinung zu abgeben. Gut, danach ist es auch gefragt. Also ich wäre in dem Fall schon wahrscheinlich auch ganz, 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 ganz knapp bei Kaltzagi, aber das ist wirklich ganz knapp, also so 55, 45, 60, 40, so die Richtung, weil er eben der bessere Boxer ist. Er hat auch, wie gesagt, nie irgendwo ansatzweise mal einen Kampf verloren oder so. Und ich glaube, das, was am engsten war, war vielleicht das mal gegen Hopkins, so zum Ende
seiner
Karriere hin. Das war super knapp, aber ansonsten, wie gesagt, hat er eigentlich alles immer ziemlich eindeutig gewonnen. Ich glaube, einmal am Boden war auch irgendwo mal in irgendeinem Kampf, ich habe es immer nicht mehr im Kopf, wo genau, aber das war ja Froch auch. Ne, in seinem letzten Kampf, ich weiß gar nicht, wie hieß der gute Mann.
Froch war schon öfter gehört und unter Boden, ne?
Ja, eben, also das nehmen sie auch nicht. Groves.
Genau, den ersten Groves-Kampf war der am Boden.
Zum Beispiel,
Runde, ja. Genau, richtig. Oder ersten Runde sogar, glaube ich, erste, zweite.
Gegen Jimmy Taylor auch zum Beispiel.
Ja, richtig, auch in den mittleren Runden. Also das nimmt sich da nicht viel, das war bei Calzaghe ähnlich, auch von der Power her. Ich weiß nicht, Calzaghe hat auch, ja gut, nicht viele KO-Siege, nämlich viel durch TKO. In den späteren Runden war jetzt nicht so der unbedingte Knocker, aber konnte auch schon durch viele gute Kombinationen Damage machen. Leichte Vorteile Froch hier. Aber Calzaghe war auch nicht der Typ, der sich so unheimlich oft hat treffen lassen. Ne? Und wie du eben schon richtig sagtest, war Froch eben jemand, der hat gegen quirlige Leute, die schwer zu treffen waren, seine Problemchen gehabt, die boxerisch gut waren. Und Calzaghe war nun mal auch so jemand, der boxerisch sehr stark ist und sich nicht so gerne hat treffen lassen. Von daher Tendenz Calzaghe nach Punkten. Aber ein Froch K.O. ist natürlich hier nicht auszuschließen. Aber ich sehe auf gar keinen Fall Froch nach Punkten gewinnen. Das muss ich sagen. Also wenn Froch vorzeitig oder Calzaghe nach Punkten. Eins von den
aber Calzaghe war schon extrem smart. Und wenn man schaut, absolut. Zum Beispiel, sie haben ja beide im Grunde den Prime Kessler geboxt. Und Prime Kessler hat Froch ja geschlagen. Super eng, aber er hat ihn geschlagen. Und Calzaghe hat Kessler geschlagen. Auch knapp, aber verdient auf jeden Fall. Und Calzaghe hat wahrscheinlich noch den Kessler in noch mehr Prime geschlagen. Und das sind so Sachen, wo ich die Tendenz halt bei Calzaghe knapp sehe. Aber es wäre ein Kampf gewesen, der natürlich England elektrisiert. Es wäre schon geil gewesen. Wäre auch durchaus denkbar gewesen. Also so zu Calzaghes am Ende der Karriere gab es Karl Froch ja auch schon. Es wäre auf jeden Fall ein Kampf gewesen, der machbar gewesen wäre. Und es wäre super interessant. Also schwierig auf jeden Fall. Aber ich sehe leichte Vorteile bei Calzaghe. Ich glaube, das sehen wir dann alle so. Ne? Ja. Aber es ist halt, Froch ist halt auch immer irgendwie eine Wundertüte. So gegen Bute, das hätten ja auch viele nicht erwartet. Ne? Gerade nach dem Beating von gegen Ward, was ja schon relativ eindeutig war. Und da haben ja auch viele gedacht, oh, Bute, der damals ungeschlagen nach England kam und so, schwierig und so. Und den hat er auch einfach nur brutal zerstört. Und wer weiß. Also auszuschließen ist da nichts in dem Kampf, aber.
Ja, ist natürlich auch bei solchen Duellen immer ein bisschen tagesformabhängig.
Ja.
Ganze, ne? So, wie bist du, hast du das Training absolvieren können? Hast du da irgendwelche Kleinigkeiten, vielleicht kleine Verletzungen oder wie da damals zum Beispiel Helm mit seinem kleinen Zeh, ne? Oder großen Zeh gegen Vladimir. Ja, es ist nur natürlich ein bisschen Ironie, aber das sind also Kleinigkeiten, die gab ja so ein 50-50-Duell, was sehr eng ist halt logischerweise, dann entscheidend sein können und von daher, ja, kann man da sich, wie gesagt, auch schwierig festlegen. Man weiß halt auch im Vorfeld nie, wie sich welcher Style dann schlussendlich durchsetzen wird.
Genau. Weil Calzaghe war schon ein einzigartiger Boxer. Also sehr klar, man kann ihn ja auch nicht wirklich vergleichen mit anderen Boxern. Er war schon ziemlich einzigartig, so wie er sich bewegt hat im Ring und so. Das war schon, absolut, ja. Schon klasse. Und weiß man nicht, vielleicht hätte Karl Froch ihn auch einfach wegdominiert. Ich glaube es nicht, aber möglich ist da alles. Und sind halt beides Weltklasse-Leute und das ist auch so ein Kampf, da würde ich nicht sagen, das geht auf jeden Fall so aus. Das würde ich nie sagen. Also das ist, also nicht bei dieser Ansetzung, weil das ist schwierig. Ich denke, da kann man lange drüber reden. Ich denke, da ist, viele Leute lieben Karl Froch oder manche lieben auch Calzaghe und haben da irgendwie eine Fanbrille auf und sehen es dann dadurch und sehen da ihren Liebling gewinnen, aber ja, insgesamt nüchtern betrachtet, leichte Vorteile bei Calzaghe. Aber eng.
Und somit wären wir auch am Ende des Podcasts.
Ja.
Ich finde, wir haben jetzt heute ein echt gutes Tempo vorgelegt, ja, an Themen durchzusprechen.
Das ist
gut. Und der nächste.
So, ja, konnte ich gar nicht erwähnen, dass Christian, wie heißt der noch? Tom Schwarz hat ja auch gewonnen. Das haben wir ganz unterschlagen. Und der hat Folgendes gesagt: wer mich besiegen will, muss mich umbringen. Das wollte ich noch kurz gesagt haben. Nach seinem glorreichen Sieg gegen den Bosnier Adnan Rezovic.
Ja. Ah, der Ali vom Balkan
quasi. Das ist so eine Art Ali, ne? Ja.
Oh Mann, oh Mann. Ja. Na gut, dann beenden wir diesen Podcast für heute. Den nächsten Podcast werden wir dann nach dem Alvarez-Chavez-Kampf ausstrahlen. Genaues Datum wissen wir da noch nicht. Lasst euch da einfach überraschen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, würde uns natürlich freuen, wenn ihr uns einen Kommentar dazu lassen würdet. Vor allem, wo ihr auch dann vielleicht mal meine gesanglichen Leistungen würdigen würdet oder ganz charmant verschweigen würdet. Das finde ich auch in Ordnung. Liked uns, teilt uns bei Facebook auf, wo man heutzutage so unterwegs ist, keine Ahnung, Instagram. Weiß nicht, ob man uns da teilen kann. Ich habe keine Ahnung.
Teilt das weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall im StudiVZ, ganz wichtig, ne?
Genau, und
MySpace?
MySpace und so? Tinder und Grindr. Obwohl ich glaube, Grindr ist, glaube ich, nicht so populär.
Nein, auf jeden Fall nahezu überall.
Oder ladet unseren Podcast runter, spielt ihn auf eine Audiokassette und gibt sie eurem Opa, damit der die im Auto in seinem Kassettenradio hören kann. Keine Ahnung.
Ja, sowas zum Beispiel. Ne? Ja.
In diesem Sinne wünschen wir euch zwei schöne Wochen ohne uns. Hört uns, habt Spaß und bis zum nächsten Mal.
Servus. Servus.